Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast und zum zweiten Teil unseres Gehirn-Specials. Heute zum Thema Alzheimer früher erkennen.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Form der Demenz. Durch diese Krankheit sterben die Nervenzellen im Gehirn nach und nach ab, was Betroffene meist daran spüren, dass sie Erinnerungslücken haben. Plötzlich vergessen sie Namen oder Termine. Leider werden die Probleme erst sichtbar, wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist und Teile des Gehirns bereits zerstört sind. Der Neurowissenschaftler Nikolai Axmacher von der Ruhr-Universität Bochum will die Krankheit deshalb künftig früher erkennen, idealerweise viele Jahre, ehe sie ausbricht. Dafür setzt er auf Computerhilfe und Smartphone-Apps. Wie das funktioniert, erzählt er heute im Bild der Wissenschaft Podcast. Herzlich willkommen, Herr Axmacher. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mich mit Ihnen über dieses Thema zu unterhalten.
Ja, schön. Ja, ich freue mich auch, weil das sehr spannend ist, finde ich, weil ich bislang Apps mit Alzheimer überhaupt nicht in Verbindung gebracht habe. Und ich glaube, das Thema Alzheimer, habe ich so das Gefühl, wird nach und nach bekannter. Ich denke, dass viele Menschen dazwischen noch mit Berührung hatten. Bei uns jetzt vor kurzem erst unser Nachbar hat Alzheimer bekommen, ist dann auch verstorben. Da konnte sich dann zuerst an unseren Namen nicht mehr erinnern, die Namen der Nachbarn, aber dann zum Schluss zum Beispiel auch nicht mehr an den Namen seiner Frau. Und es kam dann so ein bisschen auf die Tagesform an, ob er sie erkannt hat oder nicht. Wie ist denn das bei Ihnen? Ist es eine rein berufliche Geschichte, dass Sie sich mit Alzheimer befassen, oder haben Sie da auch so einen, ja, einen persönlichen Draht zu diesem Thema?
Bei mir ist das eigentlich rein beruflich, aber das Interesse ist trotzdem groß.
Ja, und wie sind Sie da hingekommen? Ich denke mal, wenn man sich mit Neurowissenschaften befasst, weiß man nicht vom ersten Tag an, dass man bei Alzheimer landen wird. Aber wie war das bei Ihnen?
Ja, das stimmt. Das war eigentlich Zufall. Also ich hatte mich schon länger mit Gedächtnisforschung beschäftigt, mit den üblichen Methoden der kognitiven Neurowissenschaft, allerdings eher mit Gedächtnisprozessen bei Gesunden, und habe erst daran gedacht, tatsächlich auch aktiv in die Alzheimer-Forschung einzusteigen, als ein neues Zentrum für Alzheimer-Forschung, nämlich das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, gegründet wurde.
Und das muss ich kurz fragen, ist das an der Ruhr-Universität Bochum oder ist das woanders?
Nein, das ist ein großes Zentrum an verschiedenen Standorten in Deutschland. In Bochum gibt es leider keinen Standort. Damals war ich in Bonn tätig, an der Universität Bonn. Und da ist auch die Zentrale quasi des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Und da war ich dann auch mit einer Arbeitsgruppe tätig.
Ach ja, wie lange ist das ungefähr? Also ich will darauf hinaus, wann wurde dem größere Bedeutung offenbar zugemessen?
Also ich schätze mal, ungefähr vor 15 Jahren war das.
Ja, also 15 Jahre, das vielleicht deckt sich das ein bisschen mit meiner Wahrnehmung, dass es immer wichtiger wird.
Ja, das ist bestimmt so, ja. Also die Alzheimer-Erkrankung ist einerseits, denke ich, schon eine Erkrankung, die seit längerer Zeit großes Interesse findet, weil sie, wie Sie auch beschrieben haben, halt sehr häufig ist und auch sehr erschreckend ist. Also der Verlust des Gedächtnisses und dann nach und nach aller kognitiven Leistungen, bis quasi auch die persönliche Identität dann verloren geht. Das ist etwas, vor dem viele Menschen Angst haben. Und insbesondere eben, weil diese Erkrankung im Moment nach wie vor kaum behandelbar ist. Und deswegen ist großes Interesse daran gibt, diese Situation zu verbessern. Andererseits ist es natürlich so, dass die Gesellschaft altert. Und da die Alzheimer-Erkrankung ganz überwiegend in höherem Lebensalter auftritt, betrifft sie einfach immer mehr Menschen. Also das heißt, es ist relativ selten, dass Menschen in ihren 40ern oder 50ern davon betroffen werden, auch wenn das seltener eben auch auftreten kann, häufiger in den 60er, 70er Jahren oder in den 80ern und 90ern, wo eben ein großer Prozentsatz von Menschen von Demenz betroffen ist und insbesondere von Alzheimer-Demenz als häufigste Demenzform.
Ja, das, ich finde das auch sehr gruselig, wenn man sozusagen sein Ich langsam verliert. Und um auf unseren Nachbarn zu kommen, der hat an Tagen das mitbekommen, an anderen Tagen nicht. Und an Tagen, wo er mitbekommen hat, dass mit ihm was nicht stimmt, dann war er auch sehr unleidig. Also es ist tatsächlich gruselig. Deswegen, das bringt uns dann tatsächlich zu Ihrer Forschung auch. Ja, was kann man machen? Heute ist es zu spät, wenn man es merkt, dann ist eben schon viel verloren, deswegen immer früher diagnostizieren. Wie geht denn das? Was für Möglichkeiten gibt es denn da möglicherweise in Zukunft?
Ja, also die Alzheimer-Erkrankung, die kann man quasi mit der Spitze eines Eisbergs vergleichen. Also nur ein kleiner Teil der Erkrankung und der am stärksten aufragt, führt eben zu Symptomen. Es gibt auch viele Krankheitsprozesse, die quasi unter der Oberfläche liegen und nicht unmittelbar dazu führen, dass Beschwerden auftreten. Das heißt, man geht davon aus, dass die Erkrankung Jahre oder vermutlich sogar Jahrzehnte beginnt, bevor die Menschen merken, dass ihr Gedächtnis schlechter wird, dass sie sich schlechter orientieren können, so als zentrale Symptome der Erkrankung. Und es ist aus verschiedenen Studien, also aus neuropathologischen Studien, aber auch aus Studien, in denen verschiedene Biomarker, also biologische Substanzen im Blut oder in der Nervenflüssigkeit untersucht werden, eben bekannt, dass hier Veränderungen schon viele Jahre vorher auftreten. Das heißt, die Gedächtnisschwierigkeiten treten erst relativ spät auf, nämlich dann, wenn die biologischen Veränderungen schon relativ fortgeschritten sind.
Gibt es da so einen Daumenschätzwert, also wenn jemand 80 ist und dann diese Symptome auftreten, also Gedächtnisverlust zunächst vielleicht nochmal, wie viel früher das dann schon angefangen hat?
Also das kann man schlecht sagen. Also es ist so, dass bei Menschen, die ein Risikogen für die Alzheimer-Erkrankung haben, also da gibt es ein Gen, was besonders wichtig ist, das sogenannte Apolipoprotein-E-Gen.
Das ist dieses ApoE4, ne? Heißt das, glaube ich, abgekürzt.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Also da gibt es also eine Risikovariante, das ist dann ApoE4. Dann gibt es eine normale Variante, ApoE3, und eine Variante, die sogar mit einem geringeren Risiko für Alzheimer zusammenhängt. ApoE2 nennt sich die. Mhm. Und bei der Risikovariante ist es so, dass also schon in sehr jungem Lebensalter, das heißt tatsächlich schon bei Jugendlichen oder sogar Kindern, im Gehirn allererste Auffälligkeiten sichtbar sind. Man weiß aber nicht genau, ob das tatsächlich Auffälligkeiten sind, die dann zu Alzheimer-Erkrankung führen. Also viele dieser Menschen werden wahrscheinlich oder würden wahrscheinlich dann keine Alzheimer-Erkrankung tatsächlich bekommen, sondern sind eben frühe Prozesse, die möglicherweise auch noch kompensiert werden können für eine lange Zeit oder möglicherweise auch nie wirklich zum Krankheitsausbruch führen. Okay. Aber wo man sagen muss, hier gibt es schon Änderungen im Gehirn, die man auch dann in stärkerer Form bei der Alzheimer-Erkrankung sieht.
Das heißt, das Gemeine in der Diagnostik ist, dass Menschen das ApoE4-Gen in sich tragen können, aber das nicht unbedingt heißt, du bekommst Alzheimer. Es gibt also auch ApoE4-Genträger, die das nie bekommen. Das macht es wahrscheinlich extra schwer, oder?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Also mit einer Risikovariante von diesem Gen, also wenn einer der beiden Chromosomen davon betroffen ist, dann ist das Risiko ungefähr 3 oder 4 Mal so hoch. Das ist klinisch schon wichtig. Also das sind dann eben nicht 5% oder so mit 60 oder 65 Jahren, sondern 3-mal so viel. Mhm. Aber das heißt eben auch, dass zumindest mit 60 oder 65 Jahren dann die meisten Menschen, auch wenn sie dieses Risikogen haben, eben kein Alzheimer entwickeln. Das heißt aber auch, dass das Risiko in Bezug auf ApoE4 nicht determiniert ist, sondern dass man umgekehrt auch einiges dafür machen kann, um eben zu verhindern, dass Alzheimer auftritt oder um das Risiko zumindest zu senken.
Das ist natürlich spannend. Das klingt so ein bisschen nach Vorbeugung, wie auch immer. Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Ich meine, verhindern kann man es ja heute, glaube ich, nicht, egal was man tut, nicht? Aber das schiebe ich nochmal zurück. Mich würde interessieren, das ist ja diese Gemengelage aus, da entwickelt sich etwas in dir, ohne dass du es merkst, und dann vielleicht doch diagnostizieren, ApoE4. Kann man vielleicht feststellen, also viel, was da irgendwie im Raum schwebt. Wie macht man es denn heute? Also wie wird denn heute getestet? Ich nehme an, dass heute, was jetzt meine Vermutung, erst dann getestet wird, wenn die Leute es merken. Es geht ja wahrscheinlich niemand zum Arzt und sagt, mit 35 können Sie mal testen, ob ich schon irgendwie im Hirn Alzheimer habe. Wie ist denn das heute normalerweise? Wie stellt man Alzheimer fest?
Also man stellt es eben fest, wenn die Menschen die ersten Symptome bemerken. Also wenn sie merken, dass das Gedächtnis wird irgendwie schlechter, wie Sie schon gesagt haben, ich kann mir Namen schlechter merken. Wege, die ich vorher schnell einprägen könnte, kann ich mir jetzt nicht mehr einprägen. Oder ich kann mich nicht mehr an Dinge erinnern, die ich früher ganz lebhaft abrufen konnte. Also wenn sozusagen Gedächtnis- und Orientierungsschwierigkeiten da sind, dann stellen sich die Menschen im Gedächtnissprechstunden vor, die es in vielen Krankenhäusern gibt. Und dann wird eben eine Diagnostik begonnen, die zunächst auf neuropsychologischen Tests aufbaut. Das heißt, es werden dann standardisierte Untersuchungen des Gedächtnisses durchgeführt. Aber es wird auch die biologische Seite untersucht. Das heißt, es wird eine Kernspintomographie, also eine MRT-Aufnahme des Gehirns durchgeführt, wo man dann möglicherweise sehen kann, dass schon Schrumpfungsprozesse in speziellen Regionen, die eben für Gedächtnis wichtig sind, aufgetreten sind. Mhm. Es wird Blut abgenommen. Es findet eine Untersuchung des Liquors, das heißt des Nervenwassers, statt. Und anhand dieser einerseits neuropsychologischen Faktoren, andererseits biologischen Faktoren, kann dann das Risiko für Alzheimer oder möglicherweise auch das bereits das Vorliegen einer Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert werden.
Also eine ganze Kette, die man dann diagnostisch da im Krankenhaus durchläuft. Ich würde gerne nochmal in diese Tests reinschauen, weil wir ja dann jetzt gleich zur App kommen oder zu dem, was Sie machen. Sie beschäftigen sich ja vor allem tatsächlich unter anderem auch mit Computern und Apps. Aber diese psychologischen Tests, was passiert denn da mit den Leuten? Was müssen die denn da für Tests machen beispielsweise, dass man so eine Vorstellung davon bekommt? Wie sieht denn das aus?
Also üblicherweise wird eine ganze Testbatterie durchgeführt. Das heißt, es werden dann also eben verschiedene kognitive Prozesse getestet. Das Kurzzeitgedächtnis, also beispielsweise die Fähigkeit, sich ein paar Zahlen für einige Sekunden zu merken, aber auch das Langzeitgedächtnis. Das heißt, den Menschen wird dann gesagt, sie sollen sich bitte drei Wörter merken, und nach einer halben Stunde fragt der Arzt dann nochmal nach, wie diese Wörter gewiesen haben.
Ah ja.
Es wird aber auch beispielsweise die Aufmerksamkeit getestet und so weiter, um ein Gesamtprofil zu erkennen. Hm. Und insbesondere für die Alzheimer-Erkrankung spricht, wenn speziell das Langzeitgedächtnis schlechter ist. Also wenn möglicherweise man sich noch relativ gut ein paar Zahlen für einige Sekunden merken kann, aber eben zum Beispiel diese drei Wörter dann vergessen hat. Das ist ein ganz typisches Profil, was man bei frühen Alzheimer-Stadien auch sieht.
Ja, das finde ich überraschend, ne, dass das die 30 Minuten, die Sie gerade angedeutet haben, dass das schon Langzeitgedächtnis ist. Ich hatte das immer verbunden mit so episodischem Gedächtnis 20 Jahre her, aber das ist es gar nicht mal, offenbar.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen eine Begriffsverwirrung. Also das, was so üblicherweise unter Kurzzeitgedächtnis verstanden wird, das wird man in der Psychologie dann schon Langzeitgedächtnis nennen.
Ach, witzig. Mhm. Ja, okay. Und jetzt kommt das, was ich wirklich spannend finde. Früher erkennen und das dann vielleicht sogar noch mit Hilfe von einfachen Dingen wie einer App. Also ich weiß gar nicht, wie wir da uns reinschrauben wollen. Vielleicht erzählen Sie ganz kurz, was Sie machen und worauf das hinzielt.
Also es gibt eben Versuche, über diese standardisierten Tests hinaus ganz subtile Verfahren zu entwickeln oder spezifische Verfahren zu entwickeln, wo man ganz frühe Veränderungen dann feststellen kann. Das heißt, wo man dann sehen kann, dass beispielsweise Gedächtnisfunktionen, aber eben auch die Orientierung und die räumliche Navigation schon bestimmte Auffälligkeiten aufweist, wenn die Standardtests diese Auffälligkeiten noch nicht feststellen können.
Die eben beschriebenen eben, ne? Genau.
Genau, ja. Also das heißt, es geht quasi darum, verfeinerte Tests zu entwickeln, die ja eben diese beiden großen Funktionsbereiche, also Gedächtnis und räumliche Navigation oder auch nur das eine oder das andere zu untersuchen und da ganz frühe Auffälligkeiten festzustellen.
Jetzt haben Sie das ja auch in dem Labor schon gemacht, gerade diese räumliche Orientierung. Was genau läuft denn daran ab bei den Dingen, die Sie selber entwickelt haben?
Also wir haben uns eben auf räumliche Navigation konzentriert, obwohl das ja so landläufig etwas im Hintergrund zu stehen scheint. Also die Gedächtnisprobleme, die sind eben bekannter. Und wir haben uns deswegen mit der räumlichen Navigation beschäftigt, weil man über die Gehirnprozesse, die wichtig sind für die räumliche Navigation, eben schon sehr viel weiß. Und auch weiß, dass einzelne Gehirnregionen, die sehr früh von der Alzheimer-Erkrankung betroffen sind, besonders für spezielle Navigationsprozesse wichtig sind. Beim Gedächtnis weiß man das nicht ganz so genau. Also insbesondere eine Region, die ganz früh betroffen ist, das ist der sogenannte entorhinale Kortex.
Entorhinaler Kortex, ja.
Der entorhinale Kortex, genau. Mhm. Der ist eine der allerersten Regionen, die krankhafte Veränderungen bei der Alzheimer-Erkrankung aufweist. Und da weiß man ziemlich genau, zumindest bei Nagetieren, welche Zellen darin sitzen und wie diese für die räumliche Navigation eine Rolle spielen. Und das war quasi der Ausgangspunkt für unsere Studien, also die wir eben begonnen haben, als das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gegründet wurde und wo wir gesagt haben, wir wollten jetzt genau die Funktion dieser Hirnregion mit spezialisierten Tests erfassen.
Was heißt denn räumliche Orientierung? Also da kann man sich alles Mögliche vorstellen, nach dem Motto Autobahn, nächste Abfahrt rechts ab. Das ist ja auch räumliche Orientierung. Wie sieht das dann aus bei Alzheimer?
Räumliche Orientierung oder räumliche Navigation, das ist tatsächlich ein ganz großer Bereich. Also Da gehören Prozesse dazu, wie dass ich eine Zeit lang einen Weg laufe in eine Richtung, dass ich spazieren gehe und dann wieder versuche, den Weg zurückzufinden. Das ist ein Prozess, den nennt man Pfadintegration. Okay. Ein anderer Prozess ist die Fähigkeit, über mehrere Versuche, also wenn ich beispielsweise in eine neue Stadt komme, die Orte in dieser Stadt zu lernen und dann nach und nach auch lerne, auch Abkürzungen zwischen diesen Orten zu gehen, also auch selbst wenn ich diese Abkürzungswege noch gar nicht vorher gelaufen bin. Ja. Also das heißt räumliche Navigation, das ist da fallen sehr viele verschiedene Prozesse darunter. Und insbesondere dieser Prozess, den ich als allererstes genannt habe, also die Fähigkeit, eine einmal zurückgelegte Strecke dann wieder zurückzufinden. Das scheint eine Fähigkeit zu sein, die ganz eng mit der Funktion des entorhinalen Kortex zusammenhängt.
Der bei Alzheimer besonders früh betroffen ist, offenbar. Ne? Genau.
Genau.
Und, ja. Und wie haben Sie das gemacht? Sind Sie mit den Leuten durch die Stadt gelaufen oder wie geht das?
Ja, das wäre möglicherweise die alltagsnächste Variante gewesen. Das ist aber natürlich nicht so genau kontrolliert. Und als Experimentalwissenschaftler haben wir da ein Experiment entwickelt, wo in einer virtuellen Umgebung man eben einen Weg dann zurücklegen muss. Das heißt, in dem Fall haben die Probanden einfach in einem Laptop gesessen oder sie haben in dieser Aufgabe im MRT-Scanner während einer Messung durchgeführt und haben sich dabei durch so eine virtuelle Arena bewegt, also eine Fläche, wo sie einen Grasboden gesehen haben und dann eine Mauer drumherum und wo sie versucht haben, sich an die Position verschiedener Objekte eben zu erinnern.
Das heißt, sie sind zu den Objekten hingelaufen, so nacheinander und mussten dann irgendwie das dann wiederholen oder wie war das dann?
Ja, also in dieser allerersten Studie, die wir durchgeführt haben, also da war es tatsächlich so, dass sie sich nach und nach die Position von diesen Objekten merken mussten. Das heißt, da lagen eben verschiedene Dinge in der Arena, also beispielsweise ein Buch oder ein Globus oder eine Aktentasche. Und die wurden zuerst aufgesammelt und dann wurde jeweils eines dieser Objekte gezeigt und die Probanden mussten dann den Weg zu diesem Objekt finden. Und am Anfang war das sehr schwierig, aber die Probanden haben das eben nach und nach gelernt und dabei haben wir eben die Hirnaktivität dann gemessen.
Und was war das Ergebnis? Also wahrscheinlich gut, haben dann die Alzheimer-Betroffenen schlechter abgeschnitten oder war das noch feinteiliger, dieses Ergebnis der Analyse sozusagen?
Ja. Also in dieser Studie war es so, dass wir Studenten untersucht haben. Das heißt, es waren gar keine Menschen, die Gedächtnisschwierigkeiten hatten oder gar sich in einer Gedächtnissprechstunde vorgestellt haben, sondern einfach Studenten aus verschiedenen Vorlesungen, also Psychologiestudenten, Medizinstudenten, Physikstudenten. Und alle dieser Studenten haben zuerst einen Gentest abgegeben, wo wir eben untersucht haben, ob dieses Risikogen, also dieses ApoE4-Gen eben vorliegt oder nicht.
Ja.
Aha. Und dann haben wir sowohl Studenten eingeladen, die dieses Risikogen hatten, als auch solche, die das nicht hatten und die dann gebeten, diese Aufgabe durchzuführen. Das heißt, alle Studenten hatten zunächst mal subjektiv ein gutes Gedächtnis, hatten auch noch keine Alzheimer-Symptome. Mhm. Wir haben aber gefunden tatsächlich, dass auf neuronaler Ebene, das heißt auf Ebene der Hirnaktivität, tatsächlich bei den Risikogenträgern, bei den ApoE4-Trägern schon Auffälligkeiten im entorhinalen Kortex sichtbar waren.
Ach, guck, also das heißt, die haben genauso gut geleistet, aber in dem FRT, das parallel lief, haben sie gesehen, oben entorhinalen Kortex stimmt schon was nicht im jungen Alter.
Ganz genau. Also die Aufgabe konnten sie genauso gut wie die Kontrollen durchführen, nur die Gehirnaktivität war anders. Wobei man allerdings sagen muss, also die Aufgabe an sich, die wurde zwar genauso gut durchgeführt, aber wir haben überraschenderweise, das hatten wir auch ursprünglich nicht erwartet, schon gefunden, dass die ApoE4-Träger sich ein bisschen anders bewegt haben in dieser Arena. Sie haben sich eben nämlich ein bisschen häufiger am Rand aufgehalten.
Achso, weil diese Mauer Orientierungshilfe bietet wahrscheinlich, ne?
Genau, also möglicherweise war das eine Strategie, die sie, also vermutlich unbewusst, gewählt haben, um sich besser in der Arena zu orientieren.
Hm. Und wie haben Sie dann rausgefunden, was mit dem entorhinalen Kortex da los ist?
Ja, das ist eine komplexe Analyse, wo man eben bestimmte Aktivierungsmuster dann untersucht. Und zwar ist es so, dass im entorhinalen Kortex eine spezielle Art von Zellen sitzen. Das sind die sogenannten Rasterzellen. Für deren Entdeckung gab es vor ungefähr 10 Jahren den Nobelpreis. Mhm. Diese Rasterzellen, da geht man eben davon aus, dass die auch relativ früh von einer Alzheimer-Erkrankung betroffen sind. Und die Funktion dieser Rasterzellen, die kann man auch indirekt mit FMRT, also im Scanner, untersuchen, auch bei gesunden Probanden. Und da haben wir eben gefunden, dass die Funktion dieser Rasterzellen im entorhinalen Kortex bei den APOE4-Trägern beeinträchtigt zu sein scheint.
Und haben Sie eine Antwort darauf, mal abgesehen davon, dass die sich vielleicht mehr an der Mauer entlang gehangelt haben, wie das sein kann, dass sie dennoch genauso gute Orientierungsleistung wie die anderen gezeigt haben?
Ja, also genau das würden wir eben vermuten. Also dass die APOE4-Träger an sich schon eine geringe Fehlfunktion des entorhinalen Kortex haben, der nicht mehr so gut funktioniert wie bei den Kontrollprobanden, dass die das aber kompensieren konnten über eine andere Strategie. Und das haben wir auch gesehen. Also die haben eine benachbarte Hirnregion dann etwas mehr aktiviert, den sogenannten Hippocampus. Und es ist unsere Hypothese darüber, eben ihre Leistung in der Aufgabe aufrechterhalten.
Das heißt, Sie konnten zeigen, dass dieses APOE4-Gen möglicherweise dazu führt, dass dieser entorhinale Kortex schon in jungen Jahren nicht richtig funktioniert. Wie weit ist man denn dann mit der Diagnostik? Was heißt das denn für solche Computertests oder vielleicht auch Apps, wenn das auf dem Handy geht? Ja, wie geht's denn weiter?
Ja, also das war natürlich erstmal eine Grundlagenstudie, die also quasi die Basis für weitere Studien gelegt haben. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch weitere Studien durchgeführt und fangen jetzt auch an, tatsächlich ähnliche Untersuchungen bei älteren Menschen durchzuführen, die schon erste Symptome der Alzheimer-Erkrankung haben. Weil es bisher anhand unserer ersten Studie eben nicht klar war, ob diese Auffälligkeiten sowohl im entorhinalen Kortex als auch im Verhalten eben tatsächlich mit Alzheimer-Pathologie zusammenhängen.
Ja, klar. Und das läuft das jetzt bei Ihnen tatsächlich auch im Labor, diese Versuche oder diese Tests?
Ja, also das ist eine Studie, die wir tatsächlich gerade planen, also auch in Zusammenarbeit mit geriatrischen Kliniken, also mit Gedächtnissprechstunden, wo dann Patienten mit frühen Symptomen rekrutiert werden können. Also dann gehen wir in diese Sprechstunden und sprechen eben die Patienten dann an und fragen sie, ob sie bereit sind, an so einer Studie teilzunehmen. Und wenn sie sich dazu bereit erklären, dann führen wir bei denen eine ähnliche MRT-Untersuchung durch, wie wir das auch schon vorher bei den gesunden Probanden gemacht haben. Und zusätzlich untersuchen wir eben, ob schon Hinweise für Alzheimer-Pathologie tatsächlich bei den Patienten vorhanden ist und ob die Auffälligkeiten, die wir gesehen haben, auf Verhaltensebene und im entorhinalen Kortex tatsächlich mit pathologischen Veränderungen zusammenhängen.
Wenn man denn erkennt jetzt, also vorausgesetzt, Sie finden das jetzt in der Studie an älteren Personen, ja, APOE4, entorhinaler Kortex und degradiert mit dem Alter und so weiter. Ja, wie geht's denn weiter? Denn noch gibt es ja kein Medikament, das man früh nimmt und dann kriegt man kein Alzheimer. Es gibt ja jetzt ja dieses neue Lecanemab, heißt das, glaube ich, Medikament. Das kann es ein bisschen verzögern, wenn man es dann festgestellt hat, aber da sind wir ja schon viel zu spät. Ja, kann man da einen Ausblick geben? Das ist wahrscheinlich schwierig.
Ja, also der Ausblick, also wie Sie gesagt haben, also es gibt jetzt tatsächlich nach vielen erfolglosen Studien, gibt es jetzt tatsächlich das erste Medikament auf dem Markt, was überhaupt eine Wirkung zu haben scheint. Die Wirkung ist doch relativ begrenzt. Die Nebenwirkungen sind auch hoch. Und aufgrund dieser Tatsache können im Moment nur relativ wenig Patienten mit dem Medikament behandelt werden.
Ja.
Aber viele Kliniker, viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Situation in den nächsten 5 bis 10 Jahren stark ändern wird. Das heißt, da werden zusätzliche Medikamente auf den Markt kommen, die erstens hoffentlich eine stärkere Wirkung haben und zweitens ein besseres Nebenwirkungsprofil. Und eine Idealvorstellung wäre, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren Medikamente eben entwickelt werden, die insbesondere in frühen Alzheimer-Stadien dazu führen können, dass die krankhaften Veränderungen aufgelöst werden können und dass der Krankheitsprozess gestoppt werden kann. Und um diese frühen Krankheitsstadien zu erkennen, also um Menschen zu identifizieren, die vielleicht schon merken, dass sie allererste Gedächtnisstörungen haben oder vielleicht sogar solche Menschen, die überhaupt keine Gedächtnisstörung haben, aber in deren Familie Alzheimer verbreitet ist, dafür könnten eben diese Tests eine Rolle spielen. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass jemand sagt, ja, also meine 4 Großeltern, die hatten alle Alzheimer und ich mache mir Sorgen, dass das irgendwann auch bei mir kommen wird, obwohl ich im Moment noch gar keine Beschwerden habe. Deswegen stelle ich mich vorsorglich einmal in einer Gedächtnissprechstunde vor. Da wird dann das Alzheimer-Risiko erfasst, also einerseits die genetischen Veränderungen, APOE4, andererseits verschiedene Biomarker, also eben Blutwerte, die Gehirnstruktur kann gemessen werden. Und zusätzlich könnten eben ganz spezialisierte neuropsychologische Untersuchungen gemacht werden zu Gedächtnis, aber auch zu räumlicher Navigation, um hier ganz frühe Veränderungen festzustellen. Und dann könnte möglicherweise tatsächlich das statistische Risiko für einzelne Menschen berechnet werden, eine Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln und möglicherweise dann eine Behandlungsempfehlung ausgesprochen werden.
Das heißt, Sie sind Ihrer Zeit ja mit Ihrer Forschung ein Stück weit voraus, ne, diese frühe Diagnose jetzt schon vorbereiten, damit sie dann letztlich auch da ist, wenn diese Medikamente zur Verfügung stehen. Ne? Gibt es da schon fertige Apps oder entwickeln Sie sowas selbst? Kann man sich da schon sowas anschauen, was aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht valide ist?
Ja, also zunächst mal sagen, aus unserer Arbeitsgruppe gibt es da leider noch nichts. Mhm. Und von anderen Arbeitsgruppen gibt es einige Apps, die entwickelt wurden. Also eine App, die relativ bekannt ist, von einer Arbeitsgruppe aus London, die nennt sich Sea Hero Quest.
Sea, wie das Meer, ja?
Wie das Meer, genau. Sea Hero Quest, also Seeheld-Herausforderung quasi.
Ja.
Und also das macht auch Spaß. Das ist so ein Spiel, was man sich runterladen kann auf seinem Handy, wo man dann sich auch wieder Wege auf dem Wasser in dem Fall merken muss und die zurücklegen muss. Und das ist eine App, die tatsächlich also weltweit von Millionen von Menschen schon durchgeführt worden ist und die auch in einer Reihe von Studien jetzt im Moment verwendet wird. Das heißt, das ist noch nichts Etabliertes. Also das ist nichts, was die Krankenkasse oder die Neurologen empfehlen und was dann jetzt dazu tatsächlich schon verwendet werden kann, um das Alzheimer-Risiko festzustellen. Aber das ist ein Kandidat, der hier möglicherweise in Frage kommt.
Ja, also das heißt, man macht da so eine Seereise irgendwie. Das kann man sich dann ja auch anschauen, wenn man Interesse hat. Wir waren ja bei Ihrer Forschung so mit dem FMRT zusammen auf den entorhinalen Kortex gekommen. Da stimmt was nicht und das fängt schon früh an und so weiter. Wie zeichnet sich dann diese Sea Hero Quest beispielsweise aus? Also was testet das denn ab, um früh zu erkennen? Was steckt dahinter? Weiß man das oder hat man einfach nur ausprobiert und das entwickelt?
Nee, also das ist schon theoriegetrieben, diese App. Also das sind prominente Navigationsforscher aus Großbritannien, die das entwickelt haben. Und da werden verschiedene räumliche Navigationsprozesse untersucht. Also einerseits wieder dieser Prozess der Fahrtintegration, den ich erwähnt habe, also wo man eben eine Strecke zurücklegt und dann den Rückweg finden muss, aber auch die Fähigkeit, eine Landkarte zu sehen und diese Landkarte dann in eine Bewegung umzusetzen. Ja, also man sieht da zuerst so einen Plan und anschließend muss man sich dann daran erinnern, wie dieser Plan aussah, während man mit dem Boot dann durch so Kanäle fährt.
Das heißt, man guckt sich einmal eine Schatzkarte an und muss sie dann letztlich abfahren, so ungefähr.
Ganz genau, ja.
Ah, ja. Mhm. Ja. Das heißt, diese Fahrtintegration, das, was Sie andeutet, und das ist schon länger bekannt, dass das ein großes Thema eben bei Alzheimer ist und offensichtlich ein gutes Tool, um früher als mit diesen Neurotests, die bisher gemacht werden, was zu erkennen, richtig?
Das ist eine Hypothese, genau. Also, also belegt ist das noch nicht. Also da gibt es im Moment Studien dazu. Also es gibt andere Arbeitsgruppen, also beispielsweise eine Arbeitsgruppe aus Magdeburg, die also auch ein Startup haben und eine App vermarktet haben und damit im Wesentlichen Gedächtnisprozesse untersuchen. Ja, also das ist so die Alternative, dass man versucht, bestimmte Gedächtnisfunktionen also mit verfeinerten Tests zu untersuchen und damit dann eben frühe Kennzeichen festzustellen.
Aber wenn Sie sagen, das ist noch eine Hypothese mit dieser Fahrtintegration oder räumlicher Orientierung, da sind Sie aber mit Ihrem entorhinalen Kortex schon ein bisschen weiter als Hypothese, oder? Das ist ja, naja, Beleg ist immer ein schwieriges Wort, aber ein starker Hinweis darauf, dass es da Zusammenhang gibt, ne?
Ja, genau. Also ich denke, dass Fahrtintegration und die Funktion des entorhinalen Kortex zusammenhängen. Also da gibt es einige Belege dafür, also nicht nur von unserer Arbeitsgruppe, sondern auch von anderen und nicht nur aus Menschen, sondern auch aus Tierexperimenten beispielsweise, wo ja dann die Aktivität einzelner Zellen dann auch genauer gemessen werden kann. Die Hypothese ist, dass das tatsächlich einmal dazu dienen kann, früher Alzheimer-Stadien zu erkennen. Also das ist im Moment noch unklar.
Okay. Ah ja, verstehe. Ich habe eine ganz praktische Frage bei den Apps, die es da jetzt schon gibt, Sea Hero Quest zum Beispiel. Also wenn ich das nutze, dann kommt ja ein Ergebnis. Und wie sieht das Ergebnis aus? Wie mache ich dann weiter, wenn ich betroffen bin? Also idealerweise, um es nochmal zum Verständnis, stellen diese Tests aufgrund von Fahrtintegration oder räumlicher Orientierung fest, da könnte was sein. Was mache ich denn damit heutzutage?
Also zunächst mal kann man damit nicht viel machen. Also man könnte damit in die Gedächtnissprechstunde gehen und zunächst mal dann standardisierte Untersuchungen durchführen, möglicherweise auch das Risiko noch weiter versuchen einzugrenzen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind nach wie vor gering. Und Sie sprechen aber auch einen ganz wichtigen weiteren Punkt noch an, nämlich die ethische Dimension. Also was bedeutet es, wenn man mit verschiedenen Tests, also mit Verhaltenstests, aber auch mit Bluttests feststellt, Das Risiko, Alzheimer zu entwickeln, ist sehr hoch. Gleichzeitig sind die Behandlungsmöglichkeiten aber sehr schlecht. Das heißt, das kann natürlich zu einer großen Belastung führen. Und man kann sich dann sogar fragen, ob es gerechtfertigt ist, diese Tests einer großen Öffentlichkeit anzubieten, ohne dass das eben dann tatsächlich Konsequenzen hat.
Ja.
Das heißt, es ist, denke ich, sehr wichtig, also falls sich tatsächlich herausstellt, dass diese Tests mit einem Alzheimer-Risiko zusammenhängen oder Alzheimer sogar vorhersagen können, diese nur in einer therapeutischen Umgebung auch durchzuführen. Das heißt, nur zusammen mit einem Arzt, der einem dann auch bei der Interpretation der Ergebnisse hilft. Ja. Das ist jetzt schon so bei den Gentests. Also diese Gentests, die sind letztlich schnell durchführbar. Aber wenn man jetzt feststellt, dass man ein oder gar zwei Risikogene für ApoE hat, also zweimal ApoE4-Träger ist.
Von Vater und Mutter sozusagen.
Ja, genau. Dann kann das ja eine große Belastung darstellen. Also dann weiß man, das Alzheimer-Risiko ist erhöht, aber es lässt sich so bis auf einen gesünderen Lebensstil und eine Vermeidung von lebensstilbedingten Risikofaktoren da eigentlich nicht viel machen.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum unsere Studie beispielsweise verblindet durchgeführt worden ist.
Die Studentenstudie, ne?
Genau. Also das heißt, weder die Untersucher noch die Studenten selbst wussten, ob sie jetzt Risikoträger sind oder nicht.
Ja.
Das war so in Zusammenarbeit mit der Ethikkommission festgestellt worden. Und in dem Fall, denke ich, ist das auch eine sinnvolle Entscheidung.
Ja, um die nicht unnötig in Sorge zu bringen. Und man kann dann doch nichts machen. Ne? Klar.
Ganz genau, ja.
Das heißt, es sind diese magischen 5 bis 10 Jahre, von denen Sie sprechen, wo dann sich hoffentlich die Medikamente weiterentwickeln. Wir wissen es noch nicht. Ja, und dieses C-Hero-Quest, das ist eben auch nicht so, kann man mal machen und kann man sich auch runterladen. Aber auch das, sagten Sie, ist eher so in der akademischen, klinischen Welt gut aufgehoben, ne? Dafür gedacht, ne?
Ja, genau. Also das ist noch nicht validiert. Also dass man wirklich sagen kann, wenn man da in bestimmten Funktionen schlecht abschneidet, dann hängt das zwingend mit Alzheimer zusammen. Das ist noch nicht festgestellt worden. Das ist wahrscheinlich auch nicht so. Also ich denke, dass das nur in einem bestimmten Kontext, also wenn eben andere Risikofaktoren auch da sind, weil beispielsweise Blutmarker positiv sind, dass dann möglicherweise eben ein individuelles Risikoprofil berechnet werden kann, was möglicherweise eben die Entwicklung von Alzheimer vorhersagen kann.
Nichtsdestotrotz kann man diese Tests durchführen und sich dann doch eben in so einer Gedächtnissprechstunde mal Hilfe holen. Das ist ja durchaus möglich, ne?
Das ist möglich, ja, genau. Wobei man sich im Moment auch fragen muss, also wenn man ansonsten nicht den Eindruck hat, dass das Gedächtnis sich verschlechtert hat, ob diese Tests dann tatsächlich so eine starke Aussagekraft haben. Das kann tatsächlich so sein, aber das müsste man nochmal genau untersuchen.
Ja, ist natürlich schwierig, nicht? Ich bin so gutes Mittelalter und wenn ich jetzt einen Test machen würde und der würde sagen, oh, sieht komisch aus, dann würden wahrscheinlich die niedergelassenen Ärzte auch denken, nun, sie kommen zu früh, oder? Wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also das,
ja, es ist schwierig. Aber wie geht's weiter? Sie hatten ja schon diese 5 bis 10 Jahre angedeutet. Wie könnte sich die Zukunft zwischen diesen Apps und der Behandlung idealerweise entwickeln in den, sagen wir mal, nächsten 10 Jahren? Was erhoffen Sie sich vielleicht?
Ja, hier finden ja rapide Entwicklungen statt. Also einerseits auf therapeutischer Ebene, was Medikamente angeht. Andererseits gibt es auch andere Verfahren, die therapeutisch ausprobiert werden. Also beispielsweise elektrische Stimulationsverfahren des Gehirns. Es gibt weitere Untersuchungen, welche Lebensstilfaktoren besonders nützlich sein können. Also natürlich wieder Sport, gesunde Ernährung, aber vielleicht auch speziellere Dinge. Also Tanzen scheint insbesondere vorteilhaft hier zu sein.
Ach ja.
Dann gibt es Entwicklung von Biomarkern, also dass immer neuere Bluttests entwickelt werden, die dann also auch immer sensitiver sind, das heißt frühe Krankheitsstadien erfassen können. Es gibt Entwicklung mit der Bildgebung, also dass mit MRT, aber auch mit anderen Verfahren frühe Krankheitsprozesse erfasst werden können. Und es gibt eben Entwicklung in diesen neuropsychologischen Tests mit Gedächtnis und räumlicher Navigation. Das heißt, sowohl die Diagnostik als auch die therapeutischen Möglichkeiten und Präventionsverfahren werden, denke ich, weiter fortschreiten.
Bei aller Unsicherheit und der Lösung, die wir jetzt hier nicht bieten können, ist das doch die gute Nachricht, eben zu sagen, es ist richtig viel los auf dem Gebiet offenbar heutzutage im Jahr 2025, oder?
Das kann man sagen, ja. Das ist ein sehr aktives Forschungsfeld.
Ich vermute mal auch deutlich aktiver als vor vielleicht noch 10, 15 Jahren. Ist das so? Oder?
Ja, ich denke schon, das ist noch mal mehr in den Fokus gerückt. Es gibt eben auch viele Entwicklungen, die dazu führen, dass immer mehr Forscher auch denken, dass das ein spannendes Feld ist, wo sie gerne dran mit weiterarbeiten wollen.
Ja, letzte Frage. Wie geht es bei Ihnen im Labor weiter?
Ja, wir versuchen jetzt eben tatsächlich unsere Tests, die wir durchgeführt haben, bei Patienten durchzuführen und eben zu schauen, ob die Verhaltensauffälligkeiten und die Änderungen im entorhinalen Kortex tatsächlich besonders sichtbar sind bei Menschen mit frühen Alzheimer-Stadien und ob sie da zusammenhängen, beispielsweise mit Blutmarkern für Alzheimer.
Wie vorhin schon angedeutet, ne? Von den Studenten weg zu den Betroffenen. Genau. Und vielleicht letztes Wort, an wen kann man sich heutzutage wenden? Es gibt, glaube ich, viele verschiedene Alzheimer-Adressen. Ne?
Oder kann da gibt es viele Adressen, genau. Also hier im Ruhrgebiet eine große Klinik ist die Klinik für Geriatrie in Essen. Es gibt aber auch in Bochum Gedächtnissprechstunden, aber natürlich also auch deutschlandweit in allen größeren Städten, in den Unikliniken, teilweise aber auch in den kleineren Krankenhäusern gibt es also mehr oder weniger spezialisierte Gedächtnissprechstunden.
Das heißt, wenn ich Gedächtnissprechstunde und Alzheimer im Internet eingebe, finde ich da wahrscheinlich auch schon was für meine Region. Ne?
Da finden Sie was, egal wo Sie wohnen, ja.
Wunderbar. Ja, dann können wir vielleicht doch noch ein bisschen Dienst leisten hier und Service, auch wenn alles noch sehr unsicher ist oder auch viele Fragen noch offen sind. Ja, vielen Dank für die Zeit. Es war sehr interessant.
Schön, freut mich. Ja, danke für die guten Fragen.
Ja, gerne und alles Gute für die Forschung.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss, Herr Schröder.
Mehr über Alzheimer erfahrt ihr im neuen Sonderheft von Bild der Wissenschaft. Darin dreht sich alles rund um das Gehirn, was es krank macht und auch was es fit hält. Ihr findet die Spezialausgabe ab dem 25. April am Kiosk oder könnt euch das Heft natürlich auch direkt nach Hause bestellen. Und auch in der aktuellen Mai-Ausgabe von Bild der Wissenschaft lest ihr Neuigkeiten aus der Neuroforschung. In einem Artikel geht es darum, wie Erfolg im Fußball nicht nur von Ballbeherrschung und Kondition abhängt, denn Gehirnforscher haben herausgefunden, dass es auch auf Spielintelligenz ankommt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Stefan Kahl von der TU Chemnitz über die App BirdNet und die Frage, wie sich Vogelstimmen mithilfe von maschinellem Lernen erkennen lassen. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.